Ich habe mich gefragt, was ist überhaupt das Ziel der Kindererziehung? Ein Sprichwort sagt, wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Es ist sehr wichtig für die Eltern, dass sie auch ein Ziel haben mit ihren Söhnen. Was sie wollen, ist ihr Ziel, einen Mann oder Mann anzufördern, wo die obersten Sprossen in der Wirtschaft erlangen, oder ist ihr Ziel mehr, dass sie einen Hirt von einer Gemeinde anbetet. Jetzt, Gott gibt uns ein Ziel, er tut das eigentlich klar formulieren. Zusammengefasst ist sein Ziel für unsere Kinder, dass sie zu gläubigen Menschen heranwachsen und sich den Kontrollen und der Führung vom Geist Gottes unterordnet und damit etwas sind zu seiner Ehre. Und das soll das Ziel auch für uns und unsere Kinder sein, bei der Erziehung. Ich habe zuerst ein paar Gedanken, wo ich einfach das Umfeld in den Raum stellen möchte, wo die beiden Söhne, gerade Benjamin, drin aufwachsen. Und jetzt rede ich nicht vom familiären Umfeld, das ist intakt, das ist schön. Aber aussendurch haben wir ein Umfeld, das sehr schwierig ist. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir als Gemeinde auch wissen, in was für ein Umfeld die Kinder geboren worden sind. Manchmal laufen wir so ein bisschen auf uns konzentriert durch die Welt durch und merken gar nicht, was drumherum abgeht. Die Richtung, die wir als Nation gehen, führt in eine Katastrophe mit unabsehbaren Folgen. Ich denke, das ist uns allen klar. Warum ist das so? Warum haben wir das? Weil wir den, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann haben wir aus unserem Leben und aus unserer Nation weitgehend verbannt. Wir brauchen ihn nicht mehr. Und von dem her gesehen sind es anderen nachher einfach die Folgen, die kommen. Das heisst, die Wahrheit selber, von der haben wir uns verabschiedet. Und darum haben wir Leute in obersten Politetagen, auch europaweit, international, die sagen, man muss heute etwa lügen. Und vor allem, wenn es schwierige Probleme sind, dann müssen wir sowieso lügen. Zum Wohl vom Volk, wohlverstanden. Auch wieder so eine Aussage. Jahrhundertelang ist die Bibel und damit auch die 10 Gebote die Grundlage von Ehe, von Familie und auch vom Privateigentum. Und all das ist gekippt worden. Man will alles nicht mehr. Man ist dran, am Ehe abschaffen, am Familie abschaffen und am Privateigentum abschaffen. Ich will da nicht mehr in Details gehen. Das könnt ihr selber nachschauen oder nachhören. Der christliche Glaube wird nur noch so weit akzeptiert, wie er sich am Wertewandel der Welt anpassen. Und leider geben uns da Killen ein musterhaftes Beispiel, wenn man das machen kann. Der ungarische Präsident Orban, selber reformierter Christ, hat kürzlich gesagt, das Christentum ist die letzte Hoffnung für Europa. Eine Aussage, die ich muss sagen, der Mann hat Mut, so etwas zu sagen. Aber es ist die Wahrheit. Das grösste Problem, das wir in der Welt haben, das wir in der Schweiz haben, ist nicht der Klimawandel und das ganze Gestürm, das ist nicht die grösste Bedrohung, sondern die grösste Bedrohung ist, dass der grösste Teil der Menschen wahrscheinlich die Ewigkeit in der Hölle wird zubringen. Und die Frage ist einfach, tun wir das Thema auch noch ansprechen? Haben wir den Mut, um das noch zu thematisieren, davon zu reden? Oder tun wir uns fast entschuldigen, wenn wir so ein unangenehmes Thema irgendwie sollten oder wollen anschneiden? Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, und dann möchte ich das Thema so weglassen, ist, dass heute in den Schulen Kinder nicht mehr unterrichtet werden, einmal so, wie ich es mitbekomme bei den Enkeln und am Rand, was Pflichten sind und die Aufgaben der Bürger, sondern was die Rechte sind und was die Pflicht ist vom Staat. Und das gibt ganz eine andere Ausgangslage. Also wenn ich einem Kind lehre, was seine Rechte sind und was der Staat für Pflichten hat, dann gibt es beim Kind oder beim Jugendlichen gibt's einfach die erwartende Haltung. Der Staat muss mir alles geben, muss mir alles präsentieren, er muss mir jedes Problem lösen und so weiter. Und das, da gibt es eine Unzufriedenheit, eine Rebellion, weil der Staat diese Aufgabe gar nicht erfüllen kann. Wenn wir in der Bibel schauen, wie viel ist über Kindererziehung geschrieben, so ist im Alten Testament, sind es vor allem die Sprüche, nebst ein paar Geschichten, die man daraus nehmen kann. Und im Neuen Testament ist der Epheserbrief, 6. Kapitel, und Kolosser 3, wo uns ein paar Sachen sagen. Und ich möchte jetzt einfach zuerst drei Gedanken, drei Punkte rausnehmen für die Eltern, die ich aber ganz allgemein wieder allen will, sagen, in den Raum stellen, auch mir als Gemeinde. Wir dürfen nicht in zwei Welten leben. Das heisst, ich darf mein Handeln, mein Leben nicht unterscheiden, bin ich in der Gemeinde oder bin ich privat. Dass ich den Glauben dort trenne. Dass die Kinder anfangen zu merken, wenn der Papa in der Gemeinde ist, dann ist er einfach ein anderer Typ, ist anders, weder wenn er daheim ist. Daheim sieht manchmal anders aus. Die Kinder merken sehr schnell, was ich liebe und was ich nicht liebe. Und wenn ich etwas liebe, das gegen die Bibel geht, das die Welt hat, dann muss ich nicht bei den Kindern warten, dass sie das nicht lieben. Die Kinder werden das auch lieben. Sie werden mich nachmachen. Ich weiss nicht, ob ich das Beispiel mal erzählt habe. Es ist makaber, aber es ist ein Beispiel, das mir eingefahren ist. Wir haben ja viele in den Firmen, dass da die Leiden Bilder aufgehängt sind von Frauen ohne Kleider. Und dann ist ein Arbeitsvorbereiter gewesen, respektive ein Produktionsleiter. Der hat das gestört in seiner Firma. Das hat mich auch gestört. Das wollte ich auch nicht wollen. Und dann ist er zu den Mitarbeitern gegangen und gesagt, räum die ab. Und da sagt ihm ein Mitarbeiter, das ist meine Ecke, das ist mein Arbeitsplatz, geht dich nicht an. Das lasse ich oben. Und er, wenn er mit Kunden vorbeigelaufen ist, ist das peinlich, da schämt man sich. Und dann hat er gebetet und dann hat ihm Gott eine Idee gegeben. Und dann ist er zu einem eines Tages zu dem Mitarbeiter und hat gesagt, du darfst einfach nicht verwundert sein, wenn deine Töchter in das Gewerbe einsteigen. Und dann sagt er, du bist ein frecher Kerl. Und dann sagt er, nein, das ist logisch. Wenn deine Töchter merken, dass man mit dem viel Geld machen kann und dass dem Vater das gefällt, ist ihr Weg programmiert. Ratsch, an hat das Bild runtergerupft und weg war es. Das hat er nicht wollen. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht in zwei Welten leben. Das Zweite, klare Versprechungen machen. Jetzt, vielleicht habt ihr da nie ein Problem, ich hatte jemanden ein Problem gehabt, dass ich manchmal etwas verspreche und dann hat man nicht mehr daran gedacht. Und da bin ich immer froh gewesen, wenn die Kinder zu mir gekommen sind und dann gesagt, Papi, du hast gesagt. Und dann kann man das Versprechen einlösen. Dann muss man es einlösen, nicht mehr diskutieren. Aber das ist jetzt beim Positiven, auch beim Negativen, wenn wir keine leeren Versprechen machen. Wenn man eine Gefahr oder eine Strafe androht und sie nicht durchführt, dann wird man zur Marionette, dann gibt es ein Spiel. Und von dem her gesehen, wenn wir uns vorher überlegen, was wir allenfalls auch für Strafen, für Konsequenzen androhen und dann aber auch bereit sind, auch da nicht wortbrüchig zu werden. Dass wir einfach sagen, auch das ist ja kein leeres Versprechen. Und dann Zielsetzung bestimmen, auch bei den Kindern. Die Kinder sind offen, für alles offen. Und wenn wir als Eltern immer wieder versuchen, sie in die richtige Wege zu lenken, gibt es Gott Gnade und er will uns Gnade geben, dass da manches gut kommen kann. Jetzt ein Rat, den ich euch zwei geben will. Ich weiss nicht, wie ihr das handhabt, aber ich denke, es geht gut und ich mich wieder so. Macht mindestens zweimal mit dem Kind eine Andacht pro Tag. Wir haben es immer nach dem Essen gemacht. Z'Abig, wenn dann der Papa rum ist, wäre die Aufgabe bei ihm. Nicht, dass sie auf einmal den Eindruck haben, alles, was mit Glauben zu tun hat, ist eh nur Frauensache. Das geht Männer nichts an. Und dann hat Miriam schlechte Karte in der Hand mit zwei Söhnen. Dass also auch dort der Mann sich beteiligt. Und zum Mittag oder am Morgen, wenn du mit den Söhnen allein bist, dann tu auch dann noch einfach ein kurzes Beispiel, ein kurzes Geschichtli, ein Abschnittli aus der Bibel und zusammen beten. Wir haben das immer so gemacht. Und da gibt man den Kind oder auch den Gästen, wir haben ein Tageskind gehabt, vier, da hat man denen viel mit auf den Weg geben, ohne etwas vom Zaun zu reissen. Wenn ich jetzt zurückgehe zu den Sprüchen, möchte ich aus dem 3. Kapitel die ersten 6 Vers lesen. Vers 5 und 6 habe ich bereits ein paar Gedanken dazu gesagt. Es steht da, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf alle deine Wege erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Da gefällt mir schon die Anrede, wenn er sagt, mein Sohn. Das zeigt etwas von einer tiefen, persönlichen Beziehung. Vater und Sohn. Und jetzt tut der Vater dem Sohn eine Unterweisung geben. Und das können wir jetzt aber auch von Gott und zu uns nehmen. Und jetzt sagt er da, meine Weisung vergiss nicht. Ich denke, wir haben den Kindern manchmal das Gleiche gesagt. Und immer wieder das Gleiche gesagt. Das ist ja die Erziehung, 100-mal das Gleiche sagen. Und dann kann man zwischendurch schon einfach noch sagen, denkst dran. Wenn sie zum Haus ausgehen, auf Besuch, zu der Tante, zum Onkel, zum Götti oder zu irgendjemandem, sagt man, denkst dran, was ich gesagt habe, dann muss man das nicht weiter aufschlüsseln. Dann ist es klar. Denk an meine Weisung, denk oder bewahr meine Gebote. Und da ist jetzt noch, schreib sie auf deines Herzens Tafel. Und darum habe ich euch die Kreiden noch gegeben, dass ihr auch an das wieder erinnert werdet, dass er aufs Kinderherz nicht etwas draufschreiben. Das ist jetzt noch weich und formbar und da kann man noch manches schreiben. Darum ist auch die Tafel, das dürfen ihr auch etwas anderes draufschreiben, wenn ihr einen anderen Vers wollt. Meine Weisung, Unterweisung im Leben zu Glaubensfragen, die Ordnungen zu Gott und so weiter, dass wir das lieb machen. Und dann haben wir drei Sachen, die er uns versprechen, langes Leben. Und da meine ich jetzt nicht nur das auf dieser Erde, sondern wenn es uns gelingt, wenn es Gott schenkt, dass sie sich ihr Leben Jesus übergeben, haben das ewige Leben. Mehr können wir ihnen nicht mitgeben. Und dann gute Jahre sind nur die, die im Einklang mit dem Herr Jesus sind. Alles andere sind von den Raben gefressen, sagt die Bibel. Und das Dritte noch, Friede. Und der völlige Friede, das völlige Wohlbefinden haben wir auch nur bei ihm und in der Harmonie bei ihm. Alles andere ist kurz und vergänglich. Und dann fährt er weiter mit der Freundlichkeit und Klugheit, die wir sollen um den Hals binden. Alles, was wir um den Hals gebunden haben, ist sichtbar. Das heisst, die Freundlichkeit, die wird sichtbar nach aussen. Freundliche Leute sind überall gern gesehen. Wenn wir in einen Raum kommen oder wenn ich im Bus eingestiegen bin, dann habe ich jemanden einmal oder ausgestiegen, zu Abend um 12 Uhr, und habe gesagt, danke vielmals, schönen Abend oder eine gute Nacht, dann die noch drin sind, den Kopf dreht. Was ist los mit dem da? Also, das ist nicht normal gewesen. Aber der Chauffeur, der hat mir in der Regel, wir haben einander kennengelernt, das ist 12 Jahre gegangen, hat der mir auch an die gerufen. Er hat die Tür aufgetan und hat mir einen schönen Abend oder einen schönen Morgen noch gewünscht und so weiter, Freundlichkeit. Und dann ist das, was aufs Herzen geschrieben ist, das ist nicht sichtbar vor der Gründung. Aber auch das ist im Kind drin und kommt dann, wenn es entscheidend wird, zum Tragen. Jetzt eine weitere Weisung haben wir im Epheser 6, 1 bis 3, wo dort auch Kinder aufgefordert sind, zu horchen. Das heisst, das Folgen kommt aus dem Losen raus. Und auch da möchte ich euch als Ehe ermutigen, wenn Miriam das Mittag gemacht hat und jetzt Söhne und du am Tisch sitzen, dann nimm nicht zuerst die Zeitung und es ist neue Zeitung und die anderen sind am Essen und sie tut etwas erzählen oder die Kinder tun etwas erzählen und du musst am Schluss sagen, excuse, ich habe nicht zugelassen, das nicht gehört. Dann müssen wir von den Kindern nicht erwarten, dass sie folgen. Weil das Folgen kommt vom Horchen. Und wenn wir nicht gehorcht haben, auch im Familienkreis nicht, sind das einfach schlechte Vorbilder. Und da möge es Gott immer wieder knacken, dass wir auch da als Vorbilder vorangehen. Ich vergesse die Aussagen von einem von unseren Kindern nicht mehr, der heimgekommen ist aus dem Kindergarten. Und der hat zu uns gesagt, weisst du, was hat heute uns die Lehrerin gesagt? Wir sollen nicht immer folgen. Es sei viel interessanter, wenn man Nein sagt und dann können wir schauen, was passiert. Ob etwas passiert und was passiert. Dann müssen wir sagen, Katastrophen eigentlich. Als Kindergärtner, die sollte den Einfluss in die richtige Richtung machen, gibt den Kindern so einen Rat. Jetzt, ich will nicht über seinen Stein werfen, sondern wir wollen einfach auf der Gegenseite jetzt eben Sander versuchen, anders zu machen. Da möge es Gott Gnade schenken. Ich werde jetzt einfach pauschal noch ein paar Punkte aufzählen, die mir wichtig sind, ergänzend zu den Sprüchen 3.1, wo ich von Weisungen und Gebot, dass wir dort noch so ein bisschen im Gleichen oder wissen, von was sie reden, ist das eine ist Dankbarkeit und Zufriedenheit. Das Danken soll ein Kind nach Mami und Papi etwas nächstes Wort sein, was sie gelernt haben. Das ist meine Idee. Weil an und für sich ist das ein wichtiges Wort, dass wenn sie etwas überkommen, dass sie einfach gerade Danke sagen. Dass das ein Mechanismus ist, der klappt, der funktioniert und dann wird das etwas Schönes. Eine bedingungslose Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Wahrheit. Ich denke, das ist ein Übungsfeld, das wir immer haben. Ich vergesse eine Episode nicht mehr aus der Lehre, die ist mir tief hier. Ich war ja eigentlich Christ gewesen, bin gläubig gewesen, der Chef nicht. Und ich habe dort, ich weiss nicht mehr in welchem Lehrjahr, vielleicht zweite oder dritte, habe ich produktiv gearbeitet und habe bei einem Einzelstock einen Fehler gemacht. Ich habe ein Loch zu viel gebohrt. Und dann habe ich gedacht, kein Problem, ich weiss, wie das jemand geht. Ich bin unten Material geholt, habe einen Stift gemacht, habe den Stift eingeschlagen, habe das oben durch sauber verschliffen, dann hat man nichts gesehen. Das Material war tiptop gewesen. Aber es war ein falsches Loch drin und das war mit dem Stift zu gewesen. Was ich nicht gewusst habe als Lehrling, ist, dass das Teil gehärtet wird. Und das Material, das ich hier da, war nicht das gleiche gewesen. Peinlich. Das ist vor der Härterei zurückgekommen. Dann war ja einmal die Farbe von meinem Stift schon anders gewesen, wie das andere Material. Und es war nicht her gewesen und einfach ist unbrauchbar gewesen. Er hat mich den Chef ins Büro gerufen, weil er hat ja bei den Karten können anschauen können, wer welche Teile gemacht hat und sagt, Markus, weisst du da Bescheid? Ich denke, ich konnte mir jetzt leicht können ablöschen, ich bin wahrscheinlich ziemlich rot geworden. Und dann sage ich, ja, da weiss ich schon Bescheid. Und dann sagt er, los, ist ein Mist, den du gemacht hast. Komm das nächste Mal zu mir und dann können wir schauen, können wir es retten oder können wir es gerade von Anfang an kübeln. Aber so haben wir jetzt noch weitergemacht, wir haben noch die Härtekosten auch noch drauf und müssen sie jetzt gleich fortrühren, das ist schade so. Sehr sachlich, sehr emotionslos hat er mir das gesagt, aber ich habe mich geschämt, ich wäre am liebsten im Boden hier. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Das können wir nie genug lernen, dass wir einfach auch bei den Kindern immer wieder sie ermutigen, zu einem Fehler zu stehen, zu einem Mist zu stehen, den man gemacht hat und so weiter. Zuverlässig und vertrauenswürdig, eine weitere Charaktereigenschaft, die wichtig ist, weil es heute eben, und jetzt bin ich wieder beim Umwelt, nicht mehr gelehrt wird. Heute ist es einfach auf die Eltern und auf die Gemeinde, ist das ganz klar geben, dass wir diese Werte versuchen noch zu vermitteln, überzubringen. Im Gefängnis einer am Buchhalter, auch ein Gläubiger gewesen, der hat unter Druck vom Chef wegen der Stelle hat er eine Buchhaltung gefälscht, es ist aufgeflogen, der Chef ist etwa 6 oder 8 Jahre ins Gefängnis und er ist 4 Jahre ins Gefängnis. Dort haben wir den Gefängniseinsatz angefangen und als er wieder rausgekommen ist, wir haben immer gebetet, hey, du kannst dem wieder eine Stelle schenken. Weil wenn einer im Gefängnis war, hat er jede Rentenansprüche im Staat verscherzt, er wird nie mehr Renten bekommen und eigentlich hat er für eine Stelle eine schlechte Karte in der Hand. Der ist rausgegangen, hat sich beworben und kommt eine Stelle über als Chefbuchhalter. Da haben wir einfach müssen sagen, wenn Gott die Tür auftut, dann können wir nur danken. Und dort hat der neue Chef hat ihm gesagt, du hast den Fehler gemacht, du hast das abgesessen. Ich denke, ich muss bei dir nicht bedenken, dass du nochmal so einen Mist machst. Das wird nicht mehr passieren. Hat ihm das Vertrauen geschenkt. Ausdauer, Fleiss, Einsatz, auch ein Übungsfeld. Das können wir anhand von den biblischen Beispielen anschauen. David, Elia, Elisa, Gideon und so weiter. Und dann noch der letzte Gedanke, oder die zwei letzten, der eine ist Bescheidenheit, die ich anschneiden möchte. Der Otto Stockmeier, ein bekannter deutscher Evangelist vom vorderen Jahrhundert, er tut mich immer wieder beeindrucken, ich habe von ihm manches Buch gelesen und unter anderem im einen hat er einfach geschrieben, weil er jemandem mal die Antwort hat gegeben, ich weiss es nicht. Auch über biblische Fragen hat er den Mut gehabt, die Grösse und zu sagen, ich weiss das nicht. Das war eine Antwort, schön. Und das Zweite, dass wenn er in einer Predigt den Vater verloren hat, hat er der Gemeinde gesagt, wir wollen das Lied singen, ich habe den Vater verloren. Und dann ist er nachher weitergefahren. Und heute versucht man das manchmal irgendwie zu umdrehen und zu gehen, und dass noch die Zeit noch endlich durch ist. Und der letzte Punkt noch, die Verbindlichkeit. Wir bestimmen unsere Prioritäten selber, aber wir tun auch mit dem von frühester Kindheit an, gebe ich meine Prioritäten, gebe ich dem Kind weiter. Nonverbal. Sie merken, wie hoch mir der Stellenwert ist vom Besuch von der Gemeinde, wie hoch mir der Stellenwert ist von diesem oder jenem, dass man einfach auch da immer wieder in den wichtigen Sachen, die mit der Bibel im Zusammenhang sind, eine grosse Verbindlichkeit auch an den Tag legen. Ihr habt die schönste, die wichtigste Aufgabe, und wir wünschen euch Gottes reichen Segen. Sollen wir noch beten miteinander? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Zufluchtsort bist immer wieder und dass du uns die Kinder geschenkt hast, auch gerade Miriam und Simon hast du zwei Söhne gegeben. Du gibst aber nicht nur ein Kind, sondern du gibst auch die Fähigkeit dazu. Du gibst Gnade dazu, du gibst die Weisheit dazu, um dich früh und klar in deine Nachfolge jetzt zu ziehen. Es ist uns aber auch bewusst, dass wir Kinder nicht bekehren können. Aber wir können dich bitten, dass du ihnen begegnen, dass du ihnen angehst und dass du sie zu dir ziehst. Aber hilf du den Eltern, dass sie ihnen dein Wort, dass sie ihnen dich lieb machen, durchs Vorbild, durchs Lesen, durchs Erzählen, dass sie einfach früh einen tiefen, schönen Bezug zu dir überkommen und dass du auch ihre Retter, ihre Herr und Heiland darfst werden. Segne du die ganze Gemeinde auch jetzt in die neue Woche. Amen.